Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag, der 25. Oktober und mein heutiger Gast hat nicht nur dieses großartige Orchester, die Wiener Symphoniker, vollkommen neu verankert, sowohl im internationalen Gastspielbetrieb als auch vor Ort durch wirklich sehr kreative, tolle und menschennahe Ideen, sondern er ist, so viel Transparenz ist nötig, auch einer meiner langjährigen Wegbegleiter und Freunde. Ich freue mich auf das Gespräch gleich mit Jan Nast. Ja, und wir wollen darüber reden, wie man eigentlich ein modernes Orchester heute positioniert, eben zwischen Welttourneen und auf der anderen Seite einer wirklichen Verankerung vor Ort. Wie wichtig ist es, die Wurzeln dort zu haben, wo man zu Hause ist, um dann dort zu strahlen, wo man zu Gast ist. All das besprechen wir jetzt mit Jan Nast. Einen wunderschönen guten Morgen dir.
Morgen, lieber Axel.
Ich glaube, es ist vor 6 Jahren gewesen, dass du aus Dresden nach Wien gekommen bist, zu den Wiener Symphonikern. Was war das für ein Orchester? Was war das für ein Orchester für dich, als du entschieden hast, ja, mit dem will ich zusammenarbeiten?
Ja, fangen wir mal nochmal in der Dresdner Zeit an. Natürlich mit der Dresdner Kapelle war ich jedes Jahr 2-mal in Wien zu Gastspielen. Und natürlich, wenn man Wien dann kennenlernt in seiner Opulenz an Angeboten für klassische Musik und Theater, Oper etc., dann verliebt man sich natürlich als Verantwortlicher für ein Orchester oder für eine Institution sehr schnell in die Stadt. Und ehrlich gesagt hatte ich zu einem früheren Zeitpunkt niemals gedacht, dass in Wien für mich irgendeine Position überhaupt wäre für jemand, der so ein Orchestertyp ist wie ich. Und und die Philharmoniker sind selbstverwaltet und die Symphoniker hatte ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, und dann kam ja die Situation, dass ich auch da angesprochen wurde, weil man hier eine neue Situation wollte, auch eine Veränderung wollte. Und dann bin ich dann mit Freude mal in Gespräche gegangen und Neugier.
Wir kennen uns ja schon aus Dresden. Ich weiß noch die Zeit, als dieses Angebot kam und du bist dann ja wirklich in die Archive abgestiegen. Du hast dir angeguckt, was hat dieses Orchester eigentlich historisch ausgemacht? Was haben die gespielt? Was für ein Repertoire ist das eigentlich? Was ist eigentlich der Markenkern dieses Orchesters? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen verschwommen im Laufe der Zeit. Was hast du in diesen Recherchen herausgefunden und wie wichtig ist es überhaupt für den Intendanten, sich mit der Geschichte eines Orchesters auseinanderzusetzen, um ein Image für die Gegenwart zu finden?
Ja, du sagst es richtig. Also wenn man natürlich nicht in Wien lebt und vielleicht nicht jeden Tag bei beiden Orchestern ins Konzert geht, dann hat man natürlich als von der Draußensicht ein ganz anderes Bild. Ne? Man hört immer Wiener Philharmoniker und dann gibt es das und das und jede Tradition oder Entwicklung musikalischer Art in Wien verbindet man irgendwie mit den Philharmonikern. Und wenn man dann, wie du sagst, einfach mal in die Tiefe geht und ein bisschen recherchiert, dann merkt man, wow, die Wiener Symphoniker, was hatten die für eine Vergangenheit in der Situation, wo das Orchester gegründet wurde, hat es natürlich dann im Musikverein mit allen großen Direktoren der Gesellschaft der Musikfreunde zusammengearbeitet, am intensivsten. Und natürlich waren dann auch Leute wie Furtwängler, Karajan, Giolini, Sawallisch und so, waren dann irgendwie die Chefdirigenten des Orchesters. Und dann schaut man natürlich genau hin, was haben denn die alles Tolles gemacht? Und wir waren dann immer am Puls der Zeit, jeweils. Und das war natürlich sehr beeindruckend. Und natürlich die andere Linie, die ich gesehen habe, diese Arbeiter-Symphoniekonzerte oder Eisenbahner-Symphoniekonzerte. Und da kommen wir gleich dann zum Puditz-Kern. Und wenn man liest in der Eröffnungsschrift des Orchesters, dann steht ganz klar drin, klassische Musik auf allerhöchstem Niveau einem breitmöglichsten Publikum zuzuführen. Und das war dann irgendwie auch die Überschrift für die Arbeit, die ich dann einfach die letzten 6 Jahre hier machen wollte.
Das, glaube ich, ist tatsächlich so, die letzten 6 Jahre zielen erstmal im ersten großen Schritt tatsächlich auf dieses Jahr, wo das Orchester 125-jähriges Jubiläum feiert, hast du gesagt. Und lass uns das doch mal aufdröseln, historisch. Also du hast schon gesagt, auf der einen Seite sind die Wiener Symphoniker als Orchester gegründet worden, das erschwingliche Ticketpreise für ganz Wien hat. Auf der anderen Seite, hast du schon gesagt, war es ein Anlaufpunkt für die wirklich großen Dirigentenlegenden. Und dann haben wir eine Sache noch nicht besprochen, das Repertoire. Also vor 125 Jahren, neue Wiener Schule. Das war ganz prägend und das war auch prägend, als du gekommen bist und das Logo neu entwickelt hast, überhaupt den Kurs neu entwickelt hast, weil im Gegensatz zu dem großen Bruckner und ich weiß nicht was Orchester, wie eine Philharmoniker, hast du gesagt, brauchen wir eine Positionierung und die war in der DNA eures Orchesters.
Absolut, das war die Jahrhundertwende, so Ende 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert, schon längere Zeit, war das Bürgertum der Stadt und die Musikfreunde der Stadt der Meinung waren, wir brauchen jetzt endlich mal ein professionelles Konzertorchester. Philharmoniker, damals Orchester Kärntnertortheater als Opernhaus, haben natürlich als Philharmoniker, sie gibt es dann schon 50 Jahre länger als die Symphoniker, sich da einen Verein gegründet und haben auch Konzerte natürlich im Musikverein gespielt und waren auch da immer relativ gut präsent. Aber natürlich, das habe ich gesehen, also dieser Zeitgeist 1900 Wien, ich meine, sag mal, Wiener Moderne, Wiener Werkstätten und überhaupt, was in der Stadt stattgefunden hat, war einfach für mich so faszinierend, dass man, mit, wenn man sich damit beschäftigt, sofort sagt, man hätte eigentlich da leben wollen. Aber wir haben natürlich dann sofort Sachen mit Korngold, der mit unserem Orchester viel gearbeitet hat, Zimlinski, der im Orchester viel gearbeitet hat, Schreker natürlich. Und dann geht es ja dann rein in die weitere Folge, dann in die zweite Wiener Schule. Und da muss ich sagen, wenn man sieht, dass Alban Berg, was der mit dem Orchester macht, Schönberg selbst oder auch Webern. Webern war der Leiter der Arbeiter-Symphoniekonzerte. Und also das sind die großen Protagonisten dieser Zeit. Ja, das ist schon super beeindruckend. Und das war natürlich dann auch diese Zeit von Korngold, Schreker und so weiter. Zimlinski, das haben wir die erste Zeit ganz bewusst gemacht, parallel zu der Neuausrichtung im MCI des Orchesters. Und ich glaube, das ist jetzt schon so, als wenn es schon immer so gewesen wäre.
Ja, und da vergisst man, wie revolutionär das war. Vielleicht haben wir das auch in den letzten Jahren, wir in der Klassikszene, meine ich, auch vergessen, dass tatsächlich die Verankerung vor Ort gleichzeitig einhergehen kann mit einer Moderne und mit was Innovativem. Wir haben ja lange gedacht, oh, wir müssen die besten Beethoven und irgendwas spielen und immer das Gleiche und möglichst glanzvoll und vergessen, dass Publikumsnähe und Gegenwärtigkeit sich eigentlich auch in der klassischen Musik niemals ausgeschlossen haben, sondern tatsächlich ja zu so einer Art DNA eines Orchesters gehören. Also es gibt kein Orchester, wir sagen immer, es gibt keine Klassik ohne Vergangenheit, aber es gibt halt auch kein Orchester ohne Gegenwart, oder?
Nee, absolut. Und wir machen das ja auch heute weiter. Die Welt, in der ein Orchester in einer bestimmten Zeit lebt, verändert sich ja auch. Und ob sich dann alles durchsetzt am Ende an musikalischen Neuigkeiten, das weiß man auch nicht. Aber ja, wo John Adams angefangen hat oder Max Richter angefangen hat oder wir selber spielen ja auch in der Tradition Sven Helbig zum Beispiel Werke oder Markus Nitsch, auch so ein Komponist. Ob sich das am Ende durchsetzen wird, wird man sehen, aber es ist einfach zeitgemäße Musik, die die Leute anspricht und nicht abgelehnt wird. Das ist ja auch schon mal was ganz Gutes. Und natürlich, wir gehen weiter natürlich mit anderen Themen. Jetzt, wenn du sagst K-Pop, wir haben uns vorgenommen, jede Saison 2-3 musikalische, innovative Formate neu zu bringen und das haben wir von Anfang an gemacht. Ja, wir haben auch genauer geschaut, wo sind unsere Schwachstellen. Wir haben gesehen, dass in so einer Stadt, wo jeden Tag die großen Ensembles der Welt vorbeikommen, einfach eine große, blühende Kammermusikreihe dazu aufzubauen, ist irgendwie schwierig. Also suchen wir uns Partner, waren im Kunsthistorischen Museum, Nationalbibliothek oder jetzt auch im Wien-Museum und kooperieren mit Themen dieser Museen dann musikalisch. Das funktioniert dann ganz gut.
Muss man vielleicht außenstehend nochmal klar machen, die Kammermusikveranstaltungen finden tatsächlich im Museum statt und das Programm dreht sich um den Inhalt einer Ausstellung. Das heißt, ich gehe dahin, schaue mir irgendwelche Bilder an über die Geschichte Wiens oder was weiß ich was und höre dann Musik aus der Geschichte Wiens und verkoppel sozusagen die unterschiedlichen kulturellen Institutionen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Arbeit, für die du auch stehst. Auf der einen Seite pflegst du sozusagen die musikalische Qualität des Orchesters, darüber reden wir gleich noch. Und auf der anderen Seite hast du es geschafft, in den letzten 6 Jahren dieses Orchester wirklich vor Ort zu implantieren und wirklich den Wienerinnen und Wienern zu sagen, das ist eure Combo, sagst du, glaube ich, immer gerne. Ja, Band, genau, ja. Und das machst du durch unterschiedliche Formate. Wie macht ihr das? Wie verankern sich die Wiener Symphoniker in der Stadt?
Ja, es geht ja immer dual natürlich mit Kampagnen und natürlich mit einer sehr guten Marketing- und Pressearbeit. Man muss ja den Leuten auch erklären, was sie hören und was sie sehen. Und das ist, glaube ich, bei uns sehr gut gelungen. Ja, wir versuchen einfach zu den Menschen zu kommen. Einfach, wir sagen einfach, jeder zahlt für uns Steuern und wir wollen natürlich eine Relevanz damit erzeugen, dass man sagt, ja, also irgendwann im Jahr habe ich die Wiener Symphoniker gehört, da waren die bei uns im Grätze, also im Stadtbezirk und haben da gespielt oder ich war im Prater und habe beim Prater Picknick auch ein neues Format gleich mit TV, wo wir tausende Leute haben, die wirklich sich herrlich unterhalten fühlen und das ganz toll finden und so versuchen wir immer mehr und Formate zu entwickeln, wo die Stadt, wo wir uns mit der Stadt identifizieren und die Stadt sagt, wow, die sind aber cool. Tolles Orchester, tolle Leute. Und das passiert jetzt in den letzten Jahren sehr gut. Also auch so einer der erfolgreichsten Formate ist zum Beispiel unsere Beißel-Konzerte, also wo wir wirklich von Stadtbezirk zu Stadtbezirk gehen jedes Jahr und dann in diesen Straßen dann unsere Zelte aufschlagen in 10, 12, 13 verschiedenen Beißel, also Kneipen, und spielen dort verschiedenste Programme und am wenigsten eigentlich wirklich reine klassische Musik. Und wir schaffen es dann wie in diesem Jahr, dass dann im zweiten Bezirk dann wirklich der Bus stehen bleiben muss in den Straßen und nichts mehr geht, weil so viele Leute dort sind. Aber das ist so die DNA, die ich auch spüre, zeitgemäß zum einen, aber einfach klassische Musik einfach für eine Breite, für alle zu schaffen.
Ja, das zeigt auch dieses Musikantentum und das zeigt, dass jeder Musiker, jede Musikerin im Orchester so auch sein eigenes Musikantentum mitbringen kann. Und das finde ich auch interessant bei so einem Orchester wie den Wiener Symphonikern. Das ist ja nicht nur ein Konzertorchester, sondern ihr seid in der Residenz im Sommer in Bregenz. Ihr seid da das große Opernorchester in der Bregenzer Freiluftbühne und aber auch bei der neuen Oper im Festspielhaus. Ihr seid hier im Theater an der Wien ebenfalls mit Oper zusammen. Ihr spielt hier sowohl im Konzerthaus als auch im Musikverein. Also euer Radius ist gigantisch groß und auch die musikalischen Einflüsse, mit denen ihr zu tun habt.
Ja, also ich finde Oper natürlich aus meiner Dresdner Zeit auch ganz wichtig, dass ein Konzertorchester auch Oper spielt. Wenn es gut läuft, haben wir 5 Opernproduktionen im Jahr. Das ist
eine Menge.
Das ist für ein Konzertorchester eine Menge. Aber wie wir wissen, ist das Spielen in der Oper einfach natürlich zu interagieren mit anderen Musikern im Orchester oder mit der Bühne ganz, ganz wichtig und fürs Zusammenspiel und im Musizieren. Und das kommt uns gut, das machen wir auch gerne. Und zum Beispiel jetzt Theater in der Wien, jetzt mit Fledermaus-Premiere im Straußjahr, ist einfach für uns auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und das zusammen mit unserem Chef, ja, da sind wir froh drüber. Anderes Thema nochmal, wir wollen, wie gesagt, immer jede Saison was Neues machen und schauen immer, was geht. Und wir haben, um das noch ein bisschen aufzuzählen, wir haben auch, was den Nachwuchs betrifft, eine ganz tolle Nachwuchs- und Jugendarbeit, die wir jetzt sogar ausgeweitet haben auf Seniorinnen und Senioren. Das funktioniert auch wunderbar. Wir haben Formate wie das Wiener Symphoniker Talent entwickelt, wo wir wirklich Prima La Musica, das ist so der Jugendwettbewerb in Österreich, der große, in Deutschland
Jugendmusiziert,
ja. Genau. Und da schauen wir mit hin und die von den besten Leute schauen wir uns an und werden dann Preisträger. Und wir haben sogar jetzt schon die ersten im Orchester durch Probespiele dann bekommen. Aber auch wichtig, das Orchester dort zu präsentieren, wo der Nachwuchs natürlich herkommen soll, zu sagen, hey, das ist eine ganz coole Band, wo es sich lohnt, einfach engagiert zu werden. Und ja, aber dann will ich auch noch sagen, also Fernsehformate, sagte ich schon, Praterpicknick, aber auch diesen Adventskonzert aus dem Stephansdom, ja, Wiener Advent nennen wir es. Es hat eine große, riesen Ausstrahlung bekommen. Filmmusik haben wir, Cinema Sound entwickelt, was jedes Jahr von den Komponisten selber dirigiert wird, auch natürlich toll, aber pur, ohne Film, also um den Leuten natürlich schon die Musik im Auge zu behalten. Ja, und so geht das immer weiter und weiter. Und ja, wie du sagst, K-Pop ist jetzt so das nächste Thema, was jetzt kommen wird, aber es geht auch noch weiter.
Das ist der große Werbeblock für die einzelnen Formate gewesen. Aber was mich erinnert, ist dann viel tatsächlich auch an Dresden und an so eine konzeptionelle Frage eines Orchestermanagers oder Intendant, der du hier bist. Das funktioniert in Dresden ja ähnlich. Also man braucht eine gute DNA mit der Stadt. Man entwickelt den Klang. In Dresden war es die Wunderharfe, ja, von Wagner, von Strauss-Aufführung. Hier ist es, was du schon gesagt hast, Wiener Moderne, diese Zusammenarbeit mit den großen Dirigenten und jetzt eben diese Verankerung in den einzelnen Institutionen der Stadt. Wie wichtig ist es für ein Orchester, das auch international ja auf Tourneen geht? Ihr seid in Asien, ihr seid in Deutschland, ihr seid in ganz Europa, ihr seid ja überall eigentlich. Wie wichtig ist es, erstmal überhaupt eine Verankerung vor Ort zu schaffen? Also kann man ein internationales Orchester sein, ohne verbunden zu sein mit der Stadt, aus der man kommt?
Eigentlich überhaupt nicht. Und ich meine, wir haben den großen Vorteil, dass wir das Wiener Orchester sind. Ja, also man schaut immer nach Wien natürlich, weil irgendwo geht es hier nach wie vor als Hauptstadt der Musik. Und man schaut, was hier an Innovationen passiert. Und das wird auch sehr wohl wahrgenommen. Ich werde jetzt auch im November beim Kongress genau darüber einen Vortrag halten, wie ein Orchester einer Stadt der Zukunft aussehen wird. Und es freut mich auch so, dass man da wirklich ganz gezielt fragt. Das ist wichtig, aber wie gesagt, wir haben ja auch diese zuerst angesprochene DNA, dass wir eine Riesentradition haben. Ja, wir haben eine Riesentradition mit großen Komponisten, großen Dirigenten, Legenden und natürlich auch eine Uraufführungstradition, ja, die wirklich sehr beachtlich ist. Und wie gesagt, wir haben auch die 9. Bruckner uraufgeführt. Also auch Bruckner haben wir gespielt. Aber das ist natürlich was. Und wenn wir dann sagen können, guck mal, das sind ja die Horntuben, die haben damals die Uraufführung noch gespielt. Also das gibt's ja bei uns alles. Dann gibt's da auch eine faszinierende Tradition, gerade für den asiatischen Markt. Also, und wir bemühen uns ja zu erzählen, welche Tradition wir haben und nicht nur das andere Orchester dieser Stadt. Und das fasziniert. Und die Aufgabe ist lange nicht erfüllt. Da gibt's noch viel zu erzählen und auch einfach strukturell in dem Programm viel, ja, zu kreieren für die nächsten Jahre.
Wer sich so viel Gedanken über Musik macht und auch über die Ausweitung der musikalischen Zone, der braucht natürlich Kooperationspartner. Und das ist auch erstaunlich, wie du da vorgegangen bist. Also ihr habt einen neuen Chefdirigenten, Peter Popelka, der früher Bassist bei der Staatskapelle in Dresden war, aber jetzt nach einem halben Jahr, wo ihr den ernannt habt, schon in der Berliner Philharmonie, in Cleveland, was weiß ich, wo überall aufgetreten ist und überall reüssiert. Ihr habt damals schon mit Marie Jacot die erste Gastdirigentin benannt, die jetzt wirklich WDR-Chefin ist, die in, wie heißt es, Kopenhagen das Opernhaus leitet. Also du hast da einfach auch einen verdammt guten Riecher. Hast du nicht Angst, dass dir die Leute alle irgendwann mal abspringen?
Nein, aber es ist ja alles nur zeitlich begrenzt, ne? Und Marie hat mich auch sehr gefreut. Wir hatten ja in der Corona-Zeit die Möglichkeit, durch die Wohnzimmerkonzerte, du kennst sie noch gut, viele junge Leute mal kennenzulernen und durchlaufen zu lassen, was man im normalen Betrieb ja so wenig kann, weil man natürlich immer ein bisschen verpflichtet ist, Erfolg zu kreieren. Und wenn es dann kein Erfolg wird, dann sieht es ein bisschen schlecht aus. Aber wir hatten Glück, großes Glück, neue Leute kennenzulernen in der Corona-Zeit. Eine war Marie Jacot, die wirklich auch sofort im Orchester sehr viel Sympathie entgegengebracht bekommen hat. Und dann haben wir gesagt, ja, Mensch, toll. Bevor wir also einen neuen Chef hatten, haben wir Marie Jacot zur ersten Gastdirigentin gewählt. Und das war natürlich ein toller Schritt. Also für sie, für uns alle zusammen. Es ist wirklich eine Win-Win-Situation. Und wie du sagst, freut man sich, dass sie jetzt so toll Karriere macht und ja, endlich auch schon in der Welt überall unterwegs ist. Ne?
Und dann brauchtet ihr einen neuen Chefdirigenten. Und dann hast du Ausschau gehalten. Und wir haben es eben schon gesagt, Peter Popelka ist ein neuer Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Was war da wichtig für euch als Orchester? Warum mit dem?
Zum einen, wie du schon andeutest, ich kenne den Peter natürlich schon eine Weile. Damals war er noch stellvertretender Solobassist in der Dresdner Staatskapelle. Ich durfte auch noch sozusagen ihm dann auch freigeben für die Zeit, dass er seine Studie machen konnte in der Zeit oder seine ganzen, ja, einfach überall war er unterwegs und hat geschaut, hat gelernt. Und dann haben wir uns nicht aus den Augen verloren, sondern ich habe natürlich immer wieder nach Dresden geschaut und gesehen, dass das Orchester dort sogar bereit war, ohne Honorar und ohne Dienst mit ihm Konzerte zu spielen, was ja eigentlich in unserer Welt kaum noch stattfindet.
Und der einfach Musik atmet und alle sagen, ey, da will ich mitmachen.
Genau, genau. Das war einfach dieses Phänomen, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch nicht sozusagen eine lange Tradition an Dirigieren aufweisen konnte, war man so überzeugt von ihm und dann habe ich natürlich auch da öfter mal hingeschaut. Wir hatten auch so ein tolles Konzert mal, da war ich noch dabei, mit moderner Musik in Dresden gemacht. Das war einfach phänomenal. Aber zum anderen natürlich hat er auch bei uns dirigiert, ist dann eingesprungen für eine erste Symphonie von Mahler und da war es dann im Orchester so geschehen. Also ein Riesen-Aha-Effekt, wow, was ist das denn? Und so war es dann in den anschließenden Diskussionen mit dem Orchester, wo wollen wir hin, wen wollen wir, was ist der richtige Dirigent für uns? Und war es einfach nicht schwer, das Orchester in der Diskussion dahin zu führen, dass es sich dann wirklich für Peter Popelka entschieden hat. Also es war nicht eine Entscheidung nur von mir, sondern es war natürlich ein Diskurs mit dem Orchester und ich bin sehr glücklich. Und das Tolle ist, er ist jetzt schon ein Jahr da, genau ein Jahr jetzt dort und startet in seine zweite Saison. Wir sehen, wie es auch auf Tournee wunderbar funktioniert, wie der Markt es auch annimmt, aber auch, dass das Orchester, man kann sagen, 100% nach wie vor von ihm begeistert ist.
Du machst den Job schon lange. Es gibt ja dann auch immer so Moden beziehungsweise Entwicklung innerhalb der Musik. Und ich finde, bei Peter Popelka, es ist so ein moderner Dirigent, der eben nicht mehr so dieses alte Maestrotum hat, aber auch jetzt nicht im Sinne von, ich bin basisdemokratisch oder sowas wie Abad oder so, sondern der wirklich nur in der Musik zu leben scheint. Also mich erinnert das dann an jemanden wie Petrenko oder sowas. Ne? Keine Interviews nach außen, keine großen Tamtam und keine PR-Aktionen, sondern die Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit dieser Musikertypen besteht tatsächlich wirklich nur in der Musik. Und wer Popelka Proben sieht, sieht auch mit was für einer Effizienz er probt. Ne? Da wird nicht gequatscht, da werden keine Geschichten erzählt, sondern da geht es wirklich nur um die Musik. Ist das ein Dirigententypus, wo du auch sagen würdest, das ist gerade ja auch an anderen Häusern sehr erfolgreich. Guggeheiß fällt mir noch ein, in Frankfurt zum Beispiel, der so ähnlich ist.
Ja, natürlich. Und zum Ersten muss man sagen, er ist immer mit dem Kopf total in der Partitur, immer im Stoff drinne und hat dazu immer eine tolle Idee, was er damit machen will. Und es gab anfänglich sogar die Aussagen der Musiker, ihm fehlt nur der dritte Arm. Er hat so eine Energie, sozusagen das alles unterzubringen, auch während des Musizierens genau zu zeigen, was er will, wie er was will, dass es wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Und natürlich hat er auch tolle Idole, sozusagen, ohne dass sie benannt sind, vom Dirigierstil, was ein Orchester wirklich sehr begeistert. Er nimmt das Orchester mit, das Orchester spielt immer am Ton und da brennt immer irgendwas, da passiert immer irgendwas. Und das ist natürlich was, auch was Musiker gerne wollen, aber auch was den Hörer, auch wenn es unbewusst ist, manchmal einfach fasziniert und mit dem Ohr am Ton lässt, hängen bleibt. Und das schafft er. Und natürlich habe ich beobachtet, dass die ganze Welt jetzt die Finger nach ihm ausstreckt und der wirklich amerikanische Orchester, aber auch wir in Europa sehr daran interessiert sind. Ja, aber ich glaube, wir sind als Partner für ihn auch ganz wichtig, weil wir können wirklich versuchen, auf Augenhöhe gemeinsam uns zu entwickeln. Und ich glaube, da sind wir gerade auf einem ganz tollen Weg. Und natürlich, jeder geht irgendwann weiter und auch er wird weitergehen, aber es wird dann wieder einen neuen geben.
Ich glaube, das macht ja auch Spaß. Also selbst wenn wir auch bei lokaler Verankerung eines Orchesters sind, zu sehen, wie sich so ein Orchester entwickelt. Und ich glaube, das passiert ja, wenn man diese Konzerte anguckt. Man merkt ja, wie das Orchester auch an sich arbeitet und plötzlich bereit ist, nach vorne zu gehen und wirklich gezogen wird durch einen Dirigenten und nicht mehr da hinten im Stuhl sitzt und sagt, ja, jetzt kommt eine neue Bruckner-Sinfonie, jetzt kommt das, sondern man merkt, ey, die haben Bock und die werden besser.
Ja, absolut. Und zum anderen ist es so, dass ich glaube, die wenigsten Dirigenten sich wirklich vorstellen können, wenn man in Wien so eine Arbeit macht, eine Produktion am Theater in der Wien, mit dem Orchester neue Projekte, aber auch natürlich im Goldenen Saal oder im Konzerthaus, große Projekte spielt, die großen Symphonien spielt, dass man wirklich sich in Wien als Dirigent im Grunde genommen nur bei den Wiener Symphonikern wirklich so verwirklichen kann, um eine Ära wirklich darzustellen. Und das ist, wie ich dann immer etwas böse sage, auch ein Investment in sich selbst als Dirigent, weil wenn man hier 5 Jahre, 7 Jahre oder 9 Jahre absolviert in der Stadt und die Arbeit gut macht, dann ist man hier wirklich eine Legende. Und dann kann man, egal mit welchem Orchester in der Zukunft, wo man dann Chef ist, immer wieder gerne nach Wien kommen, weil du giltst dann in der Welt was.
Klar, also es ist eine Stadt, die dich sichtbar macht. Ne? Philipp Jordan, einer der Vorgänger, dem genau das Gleiche passiert, der hat da diese Entwicklung gemacht und jetzt eben Peter Popelka. Jan, lass uns zum Schluss noch ganz kurz reden. Wir haben schon gesagt, 125 Jahre Wiener Symphoniker. Euch stehen jetzt ein paar Partys ins Haus. Ja? Feiern, feiern, feiern. Und das macht ihr natürlich mit Musik. Was sind die Höhepunkte der Jubiläumssaison?
Ich muss nochmal anfangen, dass wir eigentlich vor einem Jahr angefangen haben zu feiern. Wir haben gesagt, im September fangen wir an.
Vor 6 Jahren. Eigentlich hast du, seit du hier bist, ist Party.
Genau. Nein. Aber was unser Jubiläum speziell betrifft, und wir haben mit dem Schönbergs Geburtstag, genau vor einem Jahr, haben wir angefangen mit Gurrelieder, auch ein Urführungsstück des Orchesters. Und dann haben wir Pélisse und Mélisande und weiter, Bruckner 9, Mahler 6. Und also so Urführungsstücke des Orchesters immer wieder gespielt, auch im solistischen Bereich das ergänzt. Und das geht jetzt so weiter. Wir haben jetzt die Saison mit dem Buch mit den 7 Siegeln begonnen, auch ein Urführungsstück des Orchesters. Das ist ja ein Werk, was in Österreich oder speziell in Wien eine Größenordnung hat. Das können wir in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen, vergleichbar mit Beethoven 9 von der Popularität. Dann geht es weiter natürlich auch als einen der Höhepunkte das Geburtstagskonzert für Johann Strauss am Abend seines Geburtstages. Anne-Sophie Mutter ist die Solistin, Manfred Honig der Dirigent. Aber natürlich inhaltlich für uns ist auch ganz wichtig dann der 30. Oktober, der Gründungstag des Orchesters, wo wir mit Peter Popelka so ein bisschen reinschauen in unsere Vergangenheit, also ein paar Themen nehmen. Wir haben von Wagner die Faust-Ouvertüre, die wir im allerersten Konzert gespielt haben, zum Anfang reingenommen, wo man vielleicht auch fragt, warum das Werk, aber das ist die Begründung dafür. Wir haben eher diese Konzerte für die linke Hand, 3 auf jeden Fall von Wittgenstein uraufgeführt, und wir spielen Ravel, Konzert für die linke Hand nach der Pause von Berg, 7 frühe Lieder, und dann einfach das ist ja natürlich in Wien dann die Königskategorie, eine Mozart-Symphonie, also letzte von Mozart, Jupiter-Symphonie. Und wenn wir da heil durchkommen, dann haben wir es geschafft.
Also dafür, dass ihr schon ein Jahr feiert, dafür siehst du noch relativ fit aus und munter aus. Ihr müsst nicht unbedingt nach Wien kommen, um die Wiener Symphoniker zu hören. Als nächstes steht, glaube ich, eine Deutschland-Tournee auf dem Programm. Wo seid ihr da?
Das ist eine Jubiläumstournee. Wir beginnen wirklich Deutschland, Bahn. Wir sind in Amsterdam, wir sind in Budapest, wir sind in Berlin und natürlich Hamburg, Köln, Frankfurt. Also richtig so durch hier unsere Breiten. Es sind 11 Konzerte am Stück. Und ja, also kommen Sie und erleben Sie uns. wer gerade zuhört, es ist wirklich immer ein ganz besonderes Erlebnis, gerade diese Kombination Peter Popelka und die Symphonika zu hören.
Wir stellen es euch in die Shownotes. Lieber Jan, ich glaube, nur Tobias Kratzer redet noch schneller. Also ihr könnt euch das wieder auf halbe Geschwindigkeit stellen und das mal in Ruhe anhören. Vielen herzlichen Dank und schönes Feiern.
Ja, danke schön. Und wir hätten eigentlich noch so viel zu erzählen. Ne?
Wir machen eine Fortsetzung. Okay. Danke dir.
Danke dir auch.
Jan Nast war das, Intendant der Wiener Symphoniker. Schaut doch einfach mal vorbei, wenn ihr in Wien seid, oder geht hin, wenn die Wiener Symphoniker in Baden-Baden, Amsterdam, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Berlin, Budapest, München, Essen, Freiburg, ja, irgendwo da sind, zwischen dem 2. und dem 15. November auf Europa-Tournee. Ich sage, haltet die Ohren steif, schaut bei uns bei der Seite vorbei, backstageclassic.com, abonniert unseren Podcast und genießt das Leben. Bis dann. Ciao, ciao.